SRF 1.
Uhr, Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Mehr Homeoffice, weniger Erwerbstätige. Der Bund rechnet damit, dass der Verkehr in den nächsten 30 Jahren weniger stark zunimmt als die Bevölkerung. Mehr zu den Verkehrsperspektiven 2050 gleich und vertieft im Tagesgespräch um 1. Besserer Schutz vor Demütigung und Misshandlungen im Leistungssport.
Medaillen nicht um jeden Preis, ich denke, das ist das Stichwort. Soll auch eine gewisse Fürsorgepflicht gelten.
Sagt Ophebia Wettstein, die für den Bund einen Bericht zum Turnskandal im Leistungszentrum des Turnverbands in Macklingen verfasst hat. Dieser zeigt systematische Mängel auf und mögliche Massnahmen. Und 4:0 gegen Bulgarien. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft qualifiziert sich für die WM in Katar, trotz der Abwesenheit vieler etablierter Spieler. Wir schauen den erfolgreichen Nachwuchs genauer an. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Welche Art von Auto fahren wir in 30 Jahren? Wie nutzen wir den öffentlichen Verkehr? Die Verkehrsentwicklung in der Schweiz wird alle 5 Jahre von Expertinnen und Experten des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UVEC, untersucht. Der Bericht hilft dem Bund bei der Planung der nächsten Infrastrukturprogramme oder er kann die künftige Lärmentwicklung einschätzen. Die Perspektive für 2050 zeigt, der Verkehr in der Schweiz wächst weiter, aber weniger stark als die Bevölkerung, weil wir mehr Homeoffice machen, die Bevölkerung weiter altert und die Urbanisierung fortschreitet. Ruth Wittwer berichtet.
Bis zum Jahr 2050 geht der Blick der UVEC-Experten in die Zukunft. Auch wenn in der Schweiz in 30 Jahren über 10 Millionen Menschen leben, nimmt der Personenverkehr auf Straße und Schiene weniger stark zu. Er wächst bis 2050 lediglich um 11%, obwohl die Bevölkerungszahl in dieser Zeit um 21% ansteigt. Ein Grund dafür ist das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung. So gibt es weniger Erwerbstätige und damit auch weniger Berufsverkehr. Für Ulrich Sever vom Bundesamt für Raumentwicklung zeigt das,
dass raumplanerische Massnahmen wirken, dass die angestrebte Siedlungsentwicklung nach innen zu kürzeren Wegen führt und damit auch zu mehr Fuß- und Veloverkehr und auch zu mehr öffentlichem Verkehr.
Gerade das verdichtete Bauen in Städten und Agglomerationen führt dazu, dass diese Gebiete gut erschlossen sind und die Bewohner in der Nähe einkaufen können. Wir bewegen uns also weniger zur Arbeit und zum Einkaufen als heute. Dafür sind wir in der Freizeit mehr unterwegs. Auch die Digitalisierung erspart uns viele Wege. Online-Shopping ist weiterhin beliebt. Das führt jedoch zu mehr Lieferwagen auf den Straßen. Zudem bleibt das Homeoffice attraktiv, betont Andreas Justen, Projektleiter dieser neuesten Verkehrsperspektiven.
Den Ergebnissen, die Sie hier sehen, liegt beispielsweise zugrunde, dass wir sagen, von den Homeoffice-fähigen Arbeiten 2050, die werden zur Hälfte der Zeit zu Hause erbracht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Treiber.
Im Zukunftsszenario gibt es einen Boom der automatisierten Fahrzeuge. Sie nehmen ab 2035/40 immer stärker zu. Jene Autos und Nutzfahrzeuge also, die selber fahren oder dem Fahrer beim Bremsen und Tempohalten helfen. 2050 liegt ihr Anteil bei einem Drittel. In 30 Jahren dürfte zudem fast jedes zweite Auto elektrisch angetrieben sein. Auch der On-Demand-Verkehr ist dann ein Trend, sogenannte Rufbusse, die uns ans Ziel fahren. Ein eigenes Auto zu haben, wird ab etwa 2035 teurer im Vergleich zum öffentlichen Verkehr. Deshalb dürften wir in Zukunft wieder kleinere Autos kaufen. Das Autofahren bleibt aber die populärste Fortbewegungsart. Erwin Wieland vom Bundesamt für Strassen.
Das heißt, dass die bestehenden Probleme und Engpässe nicht einfach verschwinden werden, sondern sie werden bestehen bleiben, sich punktuell vielleicht sogar etwas ausdehnen. Und auch der unerwünschte Ausweichverkehr wird uns weiterhin das lokale Straßennetz belasten.
Dennoch profitiert gerade der ÖV vom schwächeren Wachstum des Autoverkehrs. Die Passagierzahlen im ÖV steigen bis 2050 durchgehend an. GEA, Halbtags- und Verbundabonnemente werden stärker verbreitet sein. Auch das Velo wird mehr hervorgeholt. Kurz, wenn wir uns bewegen, machen wir das vermehrt in Zug oder Bus, mit dem Velo oder zu Fuß. Der Güterverkehr legt ebenfalls zu, um 31%. Und er wird weiter wachsen, weil Bevölkerung und Wirtschaft zunehmen und so mehr Waren und Güter verbraucht werden. Ganz generell sind Waren in Zukunft vermehrt auf der Schiene unterwegs.
Ja, und diese Verkehrsperspektiven bis 2050 sind Stoff zum Diskutieren und das machen wir im Tagesgespräch um 1. Nun weitere Meldungen in der Übersicht mit Thomas Fuchs.
Die Schweizerische Post hat in den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres einen Gewinn von 370 Millionen Franken erzielt. Das sind rund 230 Millionen mehr als noch letztes Jahr, aber auch über 100 Millionen mehr als 2019, also vor der Corona-Pandemie. Zurückzuführen ist das laut Mitteilung unter anderem darauf, dass weitere 70 Poststellen geschlossen wurden. Die Post wandelte sie in Filialen mit Partnern um. An der Schweizer Börse kann ab Anfang Dezember eine neue Form von Finanzvehikeln gehandelt werden, sogenannte SPACs. Sie werden gegründet, um zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Firma aufzukaufen. Diese Finanzvehikel sind umstritten, weil zum Zeitpunkt ihrer Gründung noch nicht klar ist, was sie später mit dem Geld der Investoren genau kaufen werden. Die Schweizer Börse SIX ermöglicht dennoch deren Kotierung an der Börse, unter Auflagen, um die Anleger angemessen zu schützen, wie es in einer Mitteilung heißt. Auf Anordnung des Bundesamtes für Justiz sind in mehreren Kantonen insgesamt 6 Italiener festgenommen worden. Sie sollen an organisierter Kriminalität beteiligt sein und an internationalen Geschäften mit Drogen. Die 6 Männer wurden auf Ersuchen der italienischen Behörden festgenommen. In Italien beschäftigen sich bereits mehrere Anti-Mafia-Staatsanwaltschaften mit diesen Personen. Im österreichischen Parlament hat sich die zuständige Kommission dafür ausgesprochen, dass die Immunität des ehemaligen Kanzlers Sebastian Kurz aufgehoben wird. Die Kommission hat damit einen ersten Schritt getan, damit die Ermittlungen gegen Kurz wieder aufgenommen werden können, unter anderem wegen falscher Zeugenaussage. Entscheiden muss nun noch das gesamte Parlament. Nach seinem Rücktritt als Kanzler übernahm Kurz die Führung der ÖVP-Fraktion im österreichischen Parlament und genießt deshalb rechtliche Immunität. Dass der Justizminister in Polen Richterinnen und Richter an Strafgerichte berufen und auch wieder absetzen kann, sei nicht mit EU-Recht vereinbar. So lautet ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Diese Regelung führe dazu, dass die Richterinnen und Richter nicht unabhängig seien, heißt es im Urteil. So könne die Politik Einfluss nehmen auf richterliche Entscheidungen. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas direkt aus Russland nach Deutschland führen soll, kann noch nicht in Betrieb genommen werden. Die zuständige deutsche Bundesnetzagentur hat die Zertifizierung der Pipeline vorläufig ausgesetzt. Zunächst müsse die Betreiberfirma mit Sitz in der Schweiz eine Tochtergesellschaft gründen, die nach deutschem Recht organisiert sei, teilte die Behörde mit. Die rund 1200 Kilometer lange Pipeline ist umstritten. Die USA befürchten, Westeuropa werde dadurch zu sehr von russischem Gas abhängig. Das Wetter: im Flachland liegt heute Hochnebel mit einer Obergrenze um 1400 Meter. Sonst scheint die Sonne, es ziehen aber zunehmend Wolken auf. Morgen ist es meist bewölkt, nass wird es vor allem im Süden. Die Höchstwerte liegen im Norden um 7 und im Süden bei 12 Grad.
Sie sorgten vor einem Jahr für einen Aufschrei, die sogenannten Magglinger Protokolle im Magazin der Tamedia-Zeitungen. Darin haben 8 Turnerinnen eindrücklich beschrieben, wie sie im Nationalen Leistungszentrum in Magglingen gedemütigt und gebrochen wurden. Als Folge dieser Vorfälle hat Sportministerin Viola Amherd eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben. Diese ist heute vorgestellt worden. Fazit: nicht einzelne Trainerinnen oder Trainer sind das Problem, dieses liegt im System. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Das Nationale Leistungszentrum in Magglingen oberhalb von Biel. Für Kunstturnerinnen das Ziel ihrer Träume. Wer es dorthin geschafft hat, ist an der Spitze angekommen. Doch für viele Turnerinnen wurde der Traum zum Albtraum. Im Leistungszentrum habe ein Klima der Angst geherrscht, berichteten sie. Während des Trainings seien sie regelmäßig angeschrien oder beleidigt worden. Sie hätten kaum auf die Toilette gehen und nur sehr wenig essen dürfen. Es sind erschütternde Berichte. Der Untersuchungsbericht der Rechtsanwältin Ofebia Wettstein bestätigt viele der Vorwürfe und stellt ein Versagen des Systems fest. Die jungen Athletinnen seien zu wenig geschützt worden. Denn es sollte eigentlich gelten:
Medaillen nicht um jeden Preis, ich denke, das ist das Stichwort. Soll auch eine gewisse Fürsorgepflicht gelten.
In den vergangenen Jahren reagierte der Schweizerische Turnverband und entließ mehrmals Trainerinnen und Trainer. Doch dies sei der falsche Weg, meint Wettstein.
Es reicht nicht, dass man Trainerinnen einfach entlässt und das System bleibt gleich. Also man strebt weiter nach Medaillen, obwohl die Athletinnen und Athleten verletzt sind. Sondern es braucht auch ein Umdenken.
Der sportliche Erfolg dürfe nicht höher gewichtet werden als die Gesundheit der Athletinnen. Wichtig sei, falsche Anreize zu korrigieren. Bisher erhalten die Sportverbände dann Geld, wenn sie erfolgreich sind. Aber das Wohlergehen der Sportlerinnen wird nicht berücksichtigt. Anwältin Wettstein kommt zum Schluss, der Bund müsse genauer hinschauen, ob die Richtlinien für gesunden Sport auch umgesetzt werden.
Das war bislang eher so eine Papierlösung. Man hat geschaut, ob die Konzepte vorliegen. Aber es geht darum, dass man wirklich schaut, wird die Ethik auf der Basis umgesetzt. Und dies muss kontrolliert werden, unbedingt.
Sportministerin Viola Amherd begrüßt die Empfehlungen des Untersuchungsberichts. Sie betonte an der Medienkonferenz, dass ein Umdenken nötig sei.
Die Würde der Athletinnen und Athleten steht an erster Stelle und damit auch vor dem sportlichen Erfolg.
Amherd will nun eine unabhängige Meldestelle einrichten, an die sich Sportlerinnen wenden können, um Missstände anzuprangern. Bisher getrauten sich die Athletinnen oft nicht, Probleme zu melden, aus Angst vor Sanktionen. Weiter sollen die Eltern der Turnerinnen stärker einbezogen werden. Bislang wussten sie häufig zu wenig, was im Training passiert. Zudem will die Sportministerin griffigere Regeln schaffen, damit ethische Grundsätze allgemein im Spitzensport auch durchgesetzt werden können.
Was wir wollen, einen wirksamen Schutz für jene, die verletzt, erniedrigt, schlecht behandelt oder gar misshandelt werden.
Die Macklingen-Protokolle haben auch Bundesrätin Amherd aufgeschreckt und den Untersuchungsbericht angestoßen. Für die Sportministerin ist klar,
dass wir diese Vorfälle nicht tolerieren dürfen und dass wir alles daran setzen müssen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt.
Nun müsse es wirklich einen Kulturwandel im Schweizer Sport geben.
Bei mir im Studio ist jetzt Rachel Berocci von der Sportredaktion. Direkt betroffen ist unter anderem der Schweizerische Turnverband. Dieser hat ja auch bereits eigene Massnahmen zum Schutz der Turnerinnen ergriffen. Wie kommen die neuen Ethikgrundsätze dort an?
Die Verantwortlichen reagieren in erster Linie mit Erleichterung. Nun hätten sie endlich mal konkrete Massnahmen, die ihnen helfen, Dinge umzusetzen. Für die Direktorin Beatrice Wertle ist es ein zentraler Punkt, dass die ethischen Grundsätze im Sport auf eine rechtliche Basis gestellt werden. Auch die Meldestelle ist für sie sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass die Bereitschaft, etwas ändern zu wollen, im Turnverband wirklich sehr groß ist. Allerdings ist der Verband auch massiv unter Druck, denn die Aussagen der Turnerinnen haben klar gezeigt, dass das ganze System hat. Die neuen Verantwortlichen wollen nun der Öffentlichkeit beweisen, dass sich grundlegend etwas ändern soll und auch kann. Dazu gehört, dass auch die Zielsetzung im Turnverband geändert wurde. Neu wird nicht nur der sportliche Erfolg großgeschrieben, sondern auch die psychische und körperliche Gesundheit der Athletinnen und Athleten.
Sie haben sich schon eingehender mit dem Thema beschäftigt, seit diese Macklinger Protokolle veröffentlicht wurden. Für wie tauglich halten Sie die Massnahmen, die heute vorgestellt wurden?
Es sind gute Maßnahmen, aber erst die Umsetzung wird zeigen, ob sie auch etwas taugen. Ein Beispiel, die unabhängige Meldestelle. Es ist entscheidend, dass sich junge Athletinnen und Athleten überhaupt getrauen, darüber zu sprechen, was mit ihnen passiert ist. Auch wenn die Anonymität gewährt ist, die Angst vor möglichen Sanktionen könnte größer sein. Da muss zuerst das Selbstvertrauen der Jugendlichen dahingehend gestärkt werden, dass sie wissen, welche Rechte sie haben. Oder die Sanktionen für fehlbare Sportverbände. Dafür muss man wirklich die Kontrollen so machen, dass solche Missstände überhaupt aufgedeckt werden. Wie die Kontrollen durch das Bundesamt für Sport und Swiss Olympic dann aber tatsächlich durchgeführt werden, das wird sich erst noch zeigen, ob sie griffig genug sind, um Missstände aufzudecken.
Im Fokus waren bisher die Kunstturnerinnen und die jungen Frauen aus der rhythmischen Gymnastik. Welchen Einfluss haben die neuen Ethikgrundsätze auch auf andere Sportarten für den Schweizer Sport allgemein?
Ich denke, zentral ist, dass nun eine Diskussion stattfindet und dass Sportverbände sich bewusst werden, dass es mit einer Trainerentlassung nicht getan ist. Es ist aber nicht ein rein sportliches, sondern eher gesellschaftliches Phänomen, dass Kinder und Jugendliche regelmäßig überfordert werden, auch in anderen Bereichen des Lebens, wo die Leistung eine Rolle spielt. Im Sport sind sie aber besonders verletzlich. Der Traum von der großen Sportkarriere ist mit Leiden verbunden, mit Verzicht, mit harter Arbeit. Und da ist natürlich die Frage, wo ist die Grenze zwischen einem selbstbestimmten Leiden und einem missbräuchlichen Leiden? Und das ist nicht immer einfach. In Zukunft für Swiss Olympic regelmäßige Befragung bei jungen Athletinnen, Eltern und TrainerInnen durchführen und sie damit auch sensibilisieren. Aber das braucht halt Zeit.
Danke für Ihre Einschätzungen, Rachel Berocci von der SRF Sportredaktion. Und hier im Rendezvous haben wir diese Themen für Sie bereit. Junge Schweizerinnen und Schweizer dürfen künftig in Australien ihre Ferien- oder Studiengelder gleich selbst verdienen. Ab dem neuen Jahr sind sie zum Work-and-Holiday-Programm zugelassen. Und kurz vor eins, hochqualifizierte Frauen, eigentlich würden sie auf dem Arbeitsmarkt gebraucht. Trotzdem fehlt ihnen nach wie vor die Unterstützung, um nach der Familiengründung wieder voll einzusteigen. Auch die Väter wären in der Pflicht.
Dass die Verteilung der Betreuungsarbeit, der unbezahlten Arbeit, besser auf beide Geschlechter verteilt wird.
Sagt Gender-Expertin Gudrun Sander von der Universität St. Gallen. 47 Minuten lang rannte die Schweizer Nationalfußballmannschaft gestern Abend für ihr erstes Tor gegen Bulgarien an. Dann hatte das Warten ein Ende. Auch für Peter Schnieder, einer der Kommentatoren des Schweizer Radios.
Shaqiri im 16er wird abgedrängt der Grundlinie. Jetzt aber ein Butterzwackli und da ist Goal! Da ist Goal! 1-0 für die Schweizer Nationalmannschaft mit dem Bocken
Und dieses 1-0 von Noah Okafor war der Start zum letztlich klaren 4-0-Sieg gegen Bulgarien. Damit hat sich die Schweiz direkt für die WM 2022 in Katar qualifiziert. Ja, dieser Noah Okafor, der 21-jährige Basler, glänzte schon letzten Freitag beim 1-1 in Italien und auch gestern war er wieder überragend. Peter Schnieder von unserer Sportredaktion, Sie haben gestern den Match live mitkommentiert. Noah Okafor hat den verletzten Breel Embolo ersetzt. Wie kommt es, dass dieser junge Spieler so nahtlos und erfolgreich ins Team eingebaut werden konnte?
Ja, da spielen verschiedene Faktoren mit. So investiert der Fußballverband seit Jahren viel Geld in die Nachwuchsförderung. Dann gibt es mit Mauro Lustrinelli einen U21-Nationaltrainer, der die jungen Fußballer wie eben Okafor fördert und sie so an das A-Team heranführt. Und es gehört auch Glück dazu, zum Beispiel bei Noah Okafor. Er entwickelte sich erst in dieser Saison bei seinem Club in Salzburg zum Stammspieler und war im richtigen Moment bereit für die Aufgaben in der Nationalmannschaft. Und er bekam das Vertrauen von Murat Yakin, der mutiger ist als sein Vorgänger. Die ruhige und gelassene Art von Murat Yakin überträgt sich eben auch auf die jungen Spieler, die sich so ohne Druck auf ihre Einsätze vorbereiten können.
Eben, nicht nur Noah Okafor, auch andere junge Spieler sind in der Lage, für Etablierte einzuspringen. Offensichtlich hat die Schweiz generell ein breiteres Kader als früher.
Ja, diese Breite war eigentlich schon immer da, nur hat sie Murat Yakin geschickt genutzt. Er ist ein ausgezeichneter Taktiker. Er weiß aber auch, welche Menschen in ein Team passen. So wurde von verschiedenen Medien gefordert, Stürmer Michael Frey gehöre mit seinen Toren in der belgischen Liga in die Nationalmannschaft. Murat Yakin hat sich aber für junge Spieler entschieden. Murat Yakin kennt auch die Schweizer Liga gut und gibt ihr mehr Gewicht. So hat er nicht nur junge Spieler aufgeboten, sondern zur Überraschung aller auch den 32-jährigen Fabian Frey vom FC Basel. Und der hat mit seiner überzeugenden Leistungen, mit seiner Routine, vor allem in den Heimspielen gegen Italien und Bulgarien, viel zum Erfolg der Schweiz beigesteuert.
Ist es also vor allem Murat Yakin zu verdanken, dass die Schweizer Fußballer jetzt mit den Ersatzspielern, mit diesen jungen aufstrebenden Spielern, so erfolgreich sind?
Nicht nur. Murat Yakin hat von Wladimir Petkovic ein intaktes Team geerbt. Mit dem Erbe kann man aber jetzt auf verschiedene Arten umgehen. Man kann es verprassen, weil man die Arbeit des Vorgängers nicht respektiert und alles auf den Kopf stellt, egal ob es gut oder schlecht war. Man kann das Erbe verwalten, nichts Neues wagen. Oder man kann mit dem Erbe etwas weiterentwickeln. Und das ist der Verdienst von Murat Yakin. Er hat dieses Team sanft weitergeführt. Es ist stabiler in der Defensive und kreativer in der Offensive geworden. Eine Meisterleistung in dieser kurzen Zeit von Murat Yakin.
Reden wir doch auch noch über die gestandenen Spieler. Nach der Verletzung von Captain Granit Xhaka brach bei manch einem Fußballfan die Panik aus. Eine Nazi ohne Xhaka schien chancenlos zu sein. Es ging jetzt aber auch ohne ihn. Bei aller Nachwuchsförderung, wie sehr braucht das Team dennoch Spieler wie Xhaka?
Ja, Granit Xhaka gehört mit seiner Klasse in dieses Team, das ist keine Frage. Aber es spricht für die Mannschaft, dass es den Ausfall des Captains kompensieren konnte. Jeder übernahm mehr Verantwortung, das gilt besonders für die Mittelfeldspieler Zakaria und Freuler und vor allem für Sherdan Shaqiri, der in der Rolle des Captains richtig aufblühte und einmal mehr zeigte, wie wichtig er für dieses Team ist. Der 30-Jährige hat die Mannschaft in seinem 100. Länderspiel angeführt und es so eben auf dem direkten Weg an die Weltmeisterschaft in Katar gebracht.
Danke, Peter Schneider, danke nach Zürich. Nach Australien reisen und sich das Feriengeld gleich dort verdienen. Es gibt eine ganze Reihe junger Leute aus aller Welt, die so unterwegs sind. Ab kommendem Jahr steht dieses Work-and-Holiday-Programm auch 18- bis 30-jährigen Schweizerinnen und Schweizern offen. Die Schweiz und Australien haben heute bekannt gegeben, dass sie sich auf neue Bestimmungen geeinigt haben. Im Gegenzug dürfen australische Staatsangehörige ohne Visum in die Schweiz einreisen. Frage an Australien-Korrespondent Urs Welterlin. Junge Rucksacktouristinnen und Touristen aus der Schweiz dürfen nun also kurze Zeit in Australien arbeiten. Braucht Australien solche Arbeitskräfte?
Ja, mehr als je zuvor. Das hat vor allem die Landwirtschaft in Zeiten von Corona gemerkt. Die Grenzen Australiens, die sind ja seit 1,5 Jahren für Ausländer geschlossen. Es fehlen also Tausende von Erntehelferinnen und Helfern, vor allem auf Frucht- und Gemüsefarmen. Das sind eben traditionell solche junge Rucksackreisende. Sie sind buchstäblich die Saisonniers Australiens. Die Verluste gehen in die Milliardenhöhe.
Und wie groß ist die Nachfrage bei den jungen Leuten, solche Jobs zu bekommen?
Die ist schon im Normalfall sehr groß. Viele Australierinnen und Australier, die wollen nämlich diese Arbeit nicht unbedingt verrichten. Sie, nicht nur, weil sie dazu manchmal sehr weit reisen müssen, auch weil die Arbeit in der Regel nicht gut bezahlt ist. Jungen Leuten aus dem Ausland dagegen bietet eben dieses Visum ein Jahr lang die Möglichkeit, sich die Traumreise zu finanzieren. Meiner Erfahrung nach wird das verdiente Geld dann aber auch gleich wieder ausgegeben für Reisen, für Unterkünfte und nicht zuletzt auch für Alkohol.
Arbeit als Erntehelfer, schlechte Bezahlung. Besteht da die Gefahr, dass junge Leute als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden?
Ja, leider muss man sagen, es gibt immer wieder Fälle von krasser Ausnutzung, ganz besonders eben in der Frucht- und Gemüseindustrie. So werden Helferinnen und Helfer gezwungen, in schäbiger Unterkunft zu schlafen und dann für dieses Privileg wird ihnen noch ein großer Teil des Lohns abgezogen. Andere werden schlecht ernährt. Immer mal wieder leider auch kommt es zu sexuellen Übergriffen auf diesen Farmen. Trotzdem muss man sagen, dass es sich da um Ausnahmen handelt. In den meisten Fällen werden diese zwar harten Jobs im Nachhinein als positiv empfunden.
Nun dürfen also auch Schweizerinnen und Schweizer so nach Australien reisen und dort arbeiten. Warum haben sich die Schweiz und Australien gerade jetzt auf neue Bestimmungen geeinigt?
Weil die Schweiz lange gezögert hat. Bern hat den Abschluss eines solches Abkommens genau deshalb jahrelang abgelehnt, weil es in der Regel auf Gegenseitigkeit beruht. Und das ist hier ausdrücklich nicht der Fall. Die Australier können zwar künftig ohne Visum einreisen, das sind etwa 500 bis 800 im Jahr, aber sonst gelten weiterhin die ausländerrechtlichen Bestimmungen. Unter anderem brauchen sie weiterhin eine Bewilligung, wenn sie in der Schweiz arbeiten wollen.
Sagt Australien-Korrespondent Urs Welterlin, der derzeit gerade in der Schweiz unterwegs ist. Immer mehr Frauen in der Schweiz sind immer besser ausgebildet. Das ändert aber nichts daran, dass auch hochqualifizierte Ärztinnen, Architektinnen oder Ingenieurinnen im Schnitt weniger arbeiten als Männer. Nicht etwa, weil sie keine Lust hätten, sondern weil sie nach der Familiengründung zu wenig Unterstützung erhalten. So lautet das Ergebnis einer Umfrage des Forschungsunternehmens Sotomo im Auftrag des Verbands Freier Berufe unter rund 6'000 Frauen und Männern. Der Verband fordert nun mehr Unterstützung für Frauen, auch um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Maren Peters berichtet.
Man könnte sagen, Salome Hug hat eine Vorzeigekarriere gemacht. Nach der Ausbildung an der ETH ist die 45-jährige Bauingenieurin bei einem Basler Ingenieursbüro inzwischen zum Mitglied der Geschäftsleitung aufgestiegen. Mit 3 halbwüchsigen Kindern und 80% Pensum keine Selbstverständlichkeit.
Es ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll,
sagt Hug. In der Kleinkindphase war es die Müdigkeit, die sie trotz der vielen Arbeit wegstecken musste.
Aber auch jetzt, wenn sie größer sind, mit der Schule, mit den Freizeitbeschäftigungen, mit Betreuung neben der Schule, das erfordert große Flexibilität.
Das sind Probleme, die offenbar viele gut ausgebildete Frauen in der Schweiz davon abhalten, mit größerem Pensum zu arbeiten, wenn einmal Kinder da sind. Die Studie des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag des Verbands Freier Berufe zeigt, es werden zwar immer mehr Architektinnen, Ärztinnen, Juristinnen oder Ingenieurinnen ausgebildet, doch viele von ihnen reduzieren ihre Arbeitszeit, sobald das erste Kind kommt. Oder hören sogar ganz auf zu arbeiten. Pirmin Bischoff, Mittelständerat aus Solothurn und Chef des Verbands Freier Berufe, sieht Handlungsbedarf.
Bei hochqualifizierten Frauen ist es wichtig, dass man einen relativ großen Prozentanteil der Arbeit aufrechterhalten kann.
Auch deshalb, um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Staat und Wirtschaft müssten Frauen daher mehr unterstützen, um jenen, die trotz Kindern gerne mehr arbeiten würden, dies zu ermöglichen.
Deshalb ist es nötig, die Kinderbetreuung hier im Zentrum besser zu fördern. Das machen die Nachbarstaaten wesentlich besser.
Gefragt sei vor allem der Staat mit mehr und günstigeren Betreuungsangeboten, sagt Bischoff. Aber auch Unternehmen mit flexibleren Arbeitsmodellen. Nicht alle teilen seine Meinung. Zumindest in den Städten und Agglomerationen gäbe es schon jetzt sehr gute Betreuungsangebote, sagt Nadja Umbricht-Pieren, Vizepräsidentin der SVP und Leiterin einer privaten Kindertagesstätte. Das Angebot sei nicht das Problem.
Und schon gar nicht, dass der Staat einem noch mehr bieten soll oder muss. Ich denke, es ist wirklich der freie Entscheid, auch der jungen Familien, sich bewusst für Beruf und Familie zu entscheiden und halt vielleicht mit der Karriere einen Schritt zurückzustehen, damit dann auch genügend Zeit fürs Familienleben, für die Kinder bleibt.
Diversity-Expertin Gudrun Sander von der Universität St. Gallen findet dagegen, es muss mehr geschehen, um arbeitende Mütter zu fördern. Mehr und günstigere Betreuungsangebote allein würden aber nicht reichen, betont sie.
Was wir nicht vergessen dürfen, sind gleiche Löhne. Also das wirklich auch durchzusetzen, dass beide Geschlechter für gleichwertige und gleiche Jobs gleich viel verdienen, was wir ja im Gleichstellungsgesetz verankert haben.
Doch der allergrößte Hebel, um arbeitende Frauen mit Kindern zu unterstützen, seien die Väter selbst.
Dass die Verteilung der Betreuungsarbeit, der unbezahlten Arbeit besser auf beide Geschlechter verteilt wird.
Die Sotomo-Studie zeigt, dass der Weg dahin noch lang ist. Wenn Frauen ihr Arbeitspensum reduzieren, dann wegen der Kinderbetreuung. Wenn Männer reduzieren, dann oft, um mehr Freizeit zu haben. Auch die Basler Bauingenieurin und dreifache Mutter Salome Hug würde sich mehr Engagement der Väter bei der Kinderbetreuung wünschen.
Seitens Staat müssten die Anreize und der Druck noch steigen, dass eben Männer da mehr mit einsteigen.
Der neue 2-wöchige Vaterschaftsurlaub sei daher ein wichtiges Signal in die richtige Richtung. Ein Signal, das auch noch mehr von der Privatwirtschaft ausgehen müsste, findet Hug. Ihr eigenes Unternehmen hat den Vaterschaftsurlaub daher gerade freiwillig auf 4 Wochen verlängert.
1:1. Der Verkehr in der Schweiz wächst auch in Zukunft, allerdings nicht mehr so stark. Davon geht der Bund in seinen Verkehrsperspektiven 2050 aus. Über die Gründe und Auswirkungen reden wir gleich auf SRF 1 und 4 im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Thomas Fuchs.
Wie gerade gehört, der Verkehr in der Schweiz wächst weniger stark als die Bevölkerung. Das zeigt ein neuer Bericht des Bundes. Die Gründe für diese Entwicklung bis 2050. Mehr Menschen sind im Homeoffice, die Bevölkerung altert weiter und die Urbanisierung schreitet fort. Der Bund will stärker gegen Ethikverstöße im Spitzensport vorgehen und so insbesondere minderjährige Athletinnen und Athleten besser schützen. Nach den Missständen im Leistungszentrum des Turnverbandes in Macklingen hat das zuständige Departement VBS verschiedene beschlossene oder geplante Neuerungen präsentiert. Und im österreichischen Parlament hat sich die zuständige Kommission dafür ausgesprochen, dass die Immunität des ehemaligen Kanzlers Sebastian Kurz aufgehoben wird. Jetzt muss noch das ganze Parlament entscheiden. Wird die Immunität von Kurz aufgehoben, können die Ermittlungen gegen ihn wieder aufgenommen werden, unter anderem wegen falscher Zeugenaussage.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.